Und dann nimmt er mich in den Arm, schlägt seine Arme um mich, zieht mich an sich ran und flüstert mir ins Ohr: Hey, Brother, I love you. Bruder, ich hab dich lieb. Meine ganze Familie wurde in Auschwitz ermordet. Ich vergeb dir.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Kai-Uwe Höss. Er ist der Enkel eines der größten Massenmörder aller Zeiten. Sein Großvater war Rudolf Höss, Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz. Wie er mit diesem Namen lebt, mit der Last der Geschichte, mit Schuld und Verantwortung und welche Hoffnung ihn trägt, darüber reden wir heute. Kai, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Kai, du kennst deinen Großvater ja nur von Erzählungen, nicht wahr? Du bist deutlich später geboren, nach seinem Tod.
Ja, das stimmt.
Was weißt du von ihm? Welches Bild hat sich von dir als Kind geboten, als du von ihm gehört hast?
Also ich muss dazu sagen, in unserer Familie wurde nicht so viel über das Erbe gesprochen. Ich weiß, im Nachhinein habe ich natürlich herausgefunden, dass mein Vater sich da sehr geschämt hat. Auch meine Mutter, die ganze Familie. Aber das erste Mal, als ich davon hörte, war im Schulunterricht. Ich glaube, das war so in der 6. oder 7. Klasse. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber es ist ja Pflicht in Deutschland, diese Holocaust zu unterrichten. Mhm. Also das Dritte Reich wird in den Schulen ja unterrichtet. Und da habe ich den Namen gehört, den Höss, Auschwitz. Also nicht den Hess, den Höss. Und dann natürlich auch die Tatsachen dazu, die da mitgeliefert wurden vom Lehrer. Und dann in dem Tag bin ich nach Hause und habe meine Mutter gefragt. Und du, hat das irgendwas mit uns zu tun, Mama? Und ja, und dann hat sie mir das dann erzählt, dass das dein Großvater
ist. Das ist ja eigentlich krass, dass du das nicht in der Familie schon mitbekommen hast als Kind, sondern im Schulunterricht, quasi zufällig, erfährst du, wer dein Opa ist.
Ja, das ist schon, natürlich war das ein Schock. Ich habe mich natürlich auch sehr geschämt. Man hat, nachhinein hätte ich es natürlich schon früher gehört. Also meine Kinder heute, wir haben 4 Kinder, die hören das. Wir haben das auch besprochen. Natürlich ist es auch eine Altersgrenze, meine Tochter. Ich denke, erst vor einem Jahr haben wir mit ihr das erste Mal wirklich genauer drüber gesprochen. Sie ist jetzt 10. Aber ja, fand ich auch irgendwie ein bisschen krass, dass man nicht offen darüber geredet hat. Ja.
Lass uns das nochmal kurz rekapitulieren. Dein Großvater Rudolf Höss war der Manager des Massenmordes in Auschwitz. Kann man so sagen. Kommandant des Lagers.
Ne? Ja, er wurde, ich weiß auch nicht, ich habe ihn nicht gekannt persönlich, aber aus seinen Memoiren, da gibt es ja dieses Buch, Der Kommandant von Auschwitz.
Tagebuchaufzeichnungen.
Genau, das hat er geschrieben. Ich habe die Originalschriften in Auschwitz gesehen. Der Museumskurator hat mir die vorgesetzt, mit Samthandschuhen ausgepackt und mir diese Seiten, A4-Seiten, so einen Stapel gezeigt. Und das Buch habe ich gelesen, nachher. Ja, aber ich meine, das war schon, wie ich vorher sagte, da war viel Scham in meiner Familie, große Scham. Und deshalb hat man darüber nicht gesprochen.
Dein Papa, dein Vater, Hans-Jürgen, ist das zweitjüngste Kind von Rudolf Höss. Ne? Also 5 Kinder hatte das Ehepaar.
Ja, richtig. Ja, korrekt, Hans-Jürgen Höss.
Hans-Jürgen ist das zweitjüngste. Er ist aufgewachsen in dieser Villa direkt neben Auschwitz, neben dem Lager. Das ist ja so krass, man kann sich das kaum vorstellen, wie das war. Da ist das große Vernichtungslager, dann gibt es eine Mauer, im Grunde nicht viel mehr als ein Gartenzaun, eine Mauer. Ja. Und daneben steht die Dienstvilla des Kommandanten. Und da lebt die Familie ein relativ glückliches, idyllisches, normales, in Anführungszeichen, Familienleben.
Richtig. Ja.
Und der Großvater war einer, du hast es mal irgendwo gesagt, geschrieben, der so zwei Wesen hatte.
Ja, also es ist jedenfalls, ich bin kein Psychologe, aber ich kam halt zu dieser Schlussfolgerung, wie kann man sowas trennen? Und mein Vater, also seine Feststellung war, dass sein Papa, der Rudolf Höss, ein ganz normaler, netter Papa war, der viel mit den Kindern gemacht hat, der liebenswert war und den sie alle sehr mochten. Und dass sie eigentlich nichts wussten von dem, was auf der anderen Seite der Mauer passierte. Dass da jeden Tag Tausende und Tausende und Tausende von Menschen industriell vernichtet wurden. Und ja, er wusste auch nichts. Ich meine, es ist generell bekannt, dass es da auch Fallout gab. Ascheflocken, starker Geruch. Natürlich diese Krematorien, das ist nicht wie heute, wo man Filter hat. Und das hat er auch scheinbar nicht, mein Vater hat es scheinbar nicht bemerkt als Kind. Er hatte da keine aktiven Erinnerungen daran.
Kein Sinn dafür, weil das wahrscheinlich auch das Gewohnte war.
Ja, denke ich auch. Und ich meine, ich sage, man hat nicht, wahrscheinlich, er war auch Geheimnisträger zu einem gewissen Grad. Und schon der Name Zone des Interesses, the Zone of Interest, der Jonathan Glazer hat ja dann einen Film draus gemacht.
Hollywood-Produktion.
Genau, ein Oscar-Gewinner. Und die Nazis haben ja auch versucht, das irgendwie doch unter wraps, unter cover zu halten, dass es nicht groß publik ist, was da passiert. Und vielleicht hatte auch ganz klar, was er in seinem Buch schreibt, er musste da auch vorsichtig sein, was er erzählt.
Ist klar.
Und hat das bestimmt auch zu Hause zu einem gewissen Grad geheim gehalten.
Es gab einen Tunnel, habe ich gelesen, zwischen der Villa und dem Lager. Unterirdischer.
Ja, den habe ich gesehen. Ich war ja da, wir haben das besucht, also wir für den Warner Brothers Commandant Shadow gefilmt haben. Und da waren wir in dem Haus und haben den Tunnel auch gesehen. Es ist irgendwie gruselig. Zwei Treppen runter in den Keller, wo der normalste Kartoffelkeller ist, da geht dann ein Tunnel rüber in die Kommandantur. Und das ist so jeden Tag zur Arbeit gegangen. Zur Arbeit, kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja.
Was für eine Arbeit.
Nur, dass man das vor Augen hat. Dein Papa, dein Vater ist aufgewachsen als kleines Kind in diesem Haus, wo aus dem Kartoffelkeller oder dem Ort, wo der Kartoffelkeller wäre, ein Tunnel rüberging in die Kommandantur des Konzentrationslagers. So, und Auschwitz, dein Großvater hat es organisiert, diese brutale Akribie auch. Auschwitz war ja, du hast es selber gesagt, so industrieller Massenmord.
Ja.
Das war durchgeplant bis ins Detail. Die Deportierten kamen an und da gab es eine Rampe.
Ja.
Und dann wurde unterschieden zwischen links und rechts.
Genau, richtig, ja. Also das kann man sich, also hauptsächlich jüdische Menschen aus ganz Europa kamen in Viehwaggons an, zusammengepfercht, dann sind viele schon, waren schon tot. Die haben es nicht überlebt, den Transport. Und dann hat man die entladen. Das ist wie Fleisch, das ist schrecklich, wenn man sich das überlegt, da kommen mir die Tränen. Und dann hat man entschieden, links, rechts. Und rechts waren die Arbeitsfähigen und links waren schwangere Frauen, kleine Kinder und die Greisen, also die Alten, die nicht arbeiten, nicht mehr konnten. Und auch, wie man denen dann gesagt hat, keine Angst, wir kümmern uns um euch. Ihr kriegt jetzt eine warme Suppe oder was zu essen und eine Dusche oder wie auch immer. Wir werden, es ist okay, euer Leiden ist mehr oder weniger vorbei. Ja. Und das war alles Lüge, weil ein paar Stunden später waren diese Menschen Rauch, wurden die vergast und verbrannt. Und oft sogar bei lebendigem Leibe verbrannt. Also manches waren, es ist schrecklich. Ich habe immer so, da habe ich Albträume, wenn ich mir überlege, dass man da steht als Mensch und das umsetzt. Und er hat das ja entschieden. Er hat diese ganzen, also man sagt in Englisch so dieses Operating Procedures. Also die Arbeitsprozesse festgelegt, um zum Beispiel Tumulte zu vermeiden. Was macht man da, um den Ball flach zu halten auf den Rampen? Und die Männer, die Offiziere und die Menschen, die das umgesetzt haben, die dann da standen, von Ideologien verändert im Herzen und sich dann über eine Rasse stellen oder über einen Menschen stellen, über jemanden stellen, sagen, der muss weg, ich habe das Recht, den zu vernichten. Weil er nicht so ist wie ich, nicht dieselbe Hautfarbe hat, nicht dieselbe Rasse ist, nicht dieselbe Religion hat. Wo fängt man an, wo hört es auf? Ne? Und da sieht man das krasse Beispiel, was passiert, wenn Ideologien zu Taten werden, wenn politische Ideologien zu Taten werden, wenn religiöse Sachen, Einstellungen oder Richtungen, Glaubensrichtungen zu Taten werden, Fanatismus, genau.
Es ist so, es lässt sich ja gar nicht in Worte fassen. Und wir sind jetzt im Grunde auch schon an so einem Punkt, wo man dem, was da geschehen ist, das gar nicht entsprechen kann durch irgendwelche Begriffe und Formulierungen, weil das einfach unbegreifbar ist, unfassbar ist. Auch der Sprache gehen buchstäblich die Worte aus, um das zu fassen.
Ja.
Dein Großvater war derjenige, der diese Menschenverachtung eben in Prozesse, in Abläufe gefasst hat.
Genau, richtig, ja.
Wie er das verarbeitet haben mag, das bleibt alles spekulativ, wahrscheinlich ein Stück weit auch für dich. wie ein Mensch so menschenunwürdig handeln kann, menschenverachtend handeln kann. So, jetzt ist aber dieser Mann dein Großvater. Und noch, er ist ein Mensch, wie wir alle Menschen sind, aber dann hast du doch eben diese unmittelbare familiäre Nähe. Das macht was mit einem, mit dir, mit deinem Selbstverständnis. Wie ging es dir als sechste, siebte Klasse, als du davon erfahren hast? Du hast das vorher gesagt, in der Schule. Das hat dich nie losgelassen. Du bist heute hier, weil das deine Familiengeschichte ist. Wie ging es dir in den ersten Momenten und in den ersten Wochen und Monaten, das zu begreifen?
Das ist das Erste, was man da fühlt, wenn man das, also die Realisierung trifft einen, wer man ist, ja, dann schämt man sich natürlich, weil wer will einen Menschen wie Rudolf Höss als Großvater? Man sucht sich nicht raus, aber wer will das? Und das Erste, was man denkt, also ich hatte dann, wow, wer weiß das? Man denkt auf einmal, steht auf einer Bühne und das Spotlight ist auf einem drauf und jetzt weiß jeder, wer ich bin. Aber natürlich, die Menschen haben die Punkte nicht verknüpft. In der Schule nicht auch, ich denke, die Eltern nicht, die Lehrer nicht, weiß es nicht. Es hat nie jemand irgendwas gesagt zu mir.
Das wusste niemand von deinen Kameraden? Nachbarn?
Ich denke, also die Familie natürlich, die wusste, aber ich sag mal, die Scham, dass die Tochter so jemand geheiratet hat, wenn man sich überlegt, eine gute schwäbische Familie, eine Bauernfamilie, und die Tochter hat jetzt den geheiratet und das hat er ja auch nicht gleich erzählt, mein Vater, hat sich auch unwahrscheinlich geschämt, die sind ja auch weg, sind dann von Polen, natürlich von Auschwitz weg und sind dann in Norddeutschland irgendwann mal angekommen und dann war auch der Krieg vorbei und dann waren sie natürlich schlimm mit dem, was ihr Name bedeutete und da hat er wurde auch in Schulen angespuckt und man hat ihn gebullied, ich sag mal, ja, richtig.
Gemobbt
und ausgegrenzt und sind dann am Ende in Süddeutschland angekommen, in Ludwigsburg.
Also das ist die Geschichte deines Vaters.
Meines Vaters, ja, richtig. Und dann, klar, die Scham war gewaltig und die war bei mir auch gewaltig. Das ist die Frage, die du gerade stellst. Ja, ich habe mich sehr geschämt und ich wollte nicht, dass das irgendjemand rausfindet in dem Alter, also in der sechsten, siebten Klasse. Da ist man sehr vorsichtig, dass man da nicht irgendwie...
Klar. Und das war dann auch so, ne?
Es blieb so...
Zunächst mal in der Familie. Deine Großmutter hast du kennengelernt.
Die haben wir
Hedwig. Die ist erst 1989 verstorben in Virginia, USA.
Ja, Washington.
Arlington. Ist sie bestattet. Mit ihr hattest du persönliche Begegnungen. Was hat sie erzählt?
Also die Oma Hedwig haben wir öfters, also Sommerferien waren wir mal bei ihr. Sie hat uns regelmäßig besucht. Die war ja in Botnang hat sie gewohnt.
Stuttgart-Botnang.
Ja, genau. Ja. Und sie war eine sehr disziplinierte Frau, hat auch nicht über die Zeit gesprochen, hat aber doch, ich würde sagen, so was man, also ich kann mich nicht an so viel erinnern, muss ich ehrlich, war ja auch noch ein junger Kerl, aber sie hat wirklich das nicht als so negativ dargestellt. Es war einfach nicht alles so schlecht, was damals passiert ist.
War so ihre Haltung.
Ja, es ist halt, klar, das sieht man vielen. Also viele nette Großväter haben ihren Kindern erzählt, der Hitler war gar nicht so schlimm. Und er hat uns wieder great gemacht. Ja? Er hat euch schon wieder aus dem Schlamm gezogen. Er hat uns wieder den Selbststolz, den Nationalstolz zurückgegeben. Wir waren wieder jemand. Ich meine, der Mensch ist ja so gepolt oft. Ne? Und das war einfach, denke ich, auch da der Fall. Ich habe auch Leute kennengelernt. Ich habe in Asien lange Jahre gearbeitet. Leute, die, sagen wir, unter Marcos, denen es gut ging. Die hatten irgendeinen Regierungsposten und jetzt war er weg.
Und auf den Philippinen.
Hinter vorgehaltener Hand ist er heute immer noch ein toller Mann. Obwohl wir heute alles wissen, was damals passiert ist an Korruption, wo Menschen verschwunden sind und alle möglichen Geschichten. Ja, und das ist halt, denke ich, die Hedwig war in der Richtung, ja, es war halt ihre Geschichte und ihnen ging es gut. Wie man das in dem Film Zone of Interest hat, er das sehr gut gemacht, das dargestellt, denke ich. Das Leben war schön. Sie waren angesehen und ja.
Und sie muss natürlich viel mehr gewusst haben als die Kinder. Das ist klar. Ihr sind Dinge nicht verborgen geblieben, zumindest nicht völlig. Sie war ja auch in der Hitlerjugend und in völkischen Verbünden mitorganisiert.
Ja. Sie war die Atamanin, sie waren sehr richtig zurück zur Natur, zurück zur deutschen Kultur, das Germanentum.
Also so eine nationalistische
Ideologie. Ja, auch die Runen, die germanischen, es waren ja alles, man hat sich da ja ausgekannt. Ja, ich denke, da war schon einiges noch, was sie auch mit uns nicht besprochen hat, weil sie wusste, die Zeiten hatten sich geändert. Und dann ging es ja auch um mehr, die Familie zu schützen und einfach praktisch täglich zu leben.
Und dann blieben Dinge einfach auch ein Stück weit unausgesprochen.
Genau, ja, richtig.
Du bist in Walheim bei Ludwigsburg aufgewachsen, aber dann nach Großbritannien gegangen und in die weite Welt. Darüber reden wir gleich noch. Man merkt das auch, du hast einen schwäbischen Slang, aber auch einen deutlich amerikanisch-englischen, der sich da hineingemischt hat in deine Sprache. Und das hat Gründe. Aber bevor wir dazu kommen, eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde. Ich nenne dir zwei Alternativen, zwei Begriffe und du entscheidest dich für eine. Und ohne das lange zu erläutern, wir gucken einfach mal. Vielleicht legen wir da oder dort auch noch ein paar Sätze dazu. Erste Alternative, die Welt oder Deutschland? Wo bist du zu Hause?
Ich bin, würde ich sagen, überall zu Hause, wo mich Gott hinführt. Das wäre die ehrliche Antwort. Und ich versuche, ihm zu dienen und selber so zu leben, dass es ihm gefällig ist. Das ist mein Ziel. Und wo er das machen will, ob das jetzt in Deutschland ist. Und ich bin natürlich dankbar, dass wir hier in Deutschland sind. Das ist ein wunderschönes Land und auch die Menschen hier und alles und auch den Dienst, den ich hier habe.
Das ist auch interessant, schön. Kai. Ich frage dich nach Welt oder Deutschland und du kommst auf Gott zu sprechen. Da spielt der Himmel irgendwo eine Rolle in dem, was dich letztlich ausmacht und was dir Heimat bietet. Ja. Ich frage mal noch so, Familie oder Freunde?
Natürlich, die Familie ist, würde ich sagen, mein erster Dienst als Christ. Aber die Freunde, die Gemeinde, die Menschen, die mit mir zusammen sind in meinem Gemeindedienst und so, sind natürlich ungemein wichtig für mich. Und ich habe die sehr, sehr lieb und bin bereit, da auch die Opfer zu bringen.
Wenn du an dein Leben denkst, mal so insgesamt einen Schritt zurück, Last oder Lust?
Ich würde sagen, vor der Zeit, bevor ich also mein Heiland gefunden habe, Jesus gefunden habe, war es Lust, mich selbst zu
und danach
Selbsterfüllung. Und danach war es Freude, einfach dieses Gehen und zu wissen, ich kann dienen, ich kann was Tolles bewegen. Ich habe hier eine Möglichkeit bekommen, andere Leute zu segnen. Und das ist Freude und Friede in meinem Leben, muss ich sagen. Natürlich ist nicht alles einfach. Ich bin auch jetzt keiner, der dem alles geschenkt wird. Man muss einfach, jeden Tag ist ein Kampf. Deshalb ist es auch ein Rennen, dass man rennt, dass man läuft. Und das hört nicht auf bis zu dem Tag, an dem man stirbt.
Vergangenheit oder Zukunft?
Was bestimmt? Also ich würde sagen, die Zukunft als die Vergangenheit als Lehrmeister und daraus zu lernen, um die Zukunft besser zu gestalten, um die Entscheidungen in der Zukunft, um bessere Entscheidungen zu treffen in der Zukunft. Das wäre so meine Antwort.
Enge oder Weite?
Also breit streuen. Und trotzdem, das Enge ist ja auch wichtig. Die Gemeinschaft, die Liebe, die Nächstenliebe mit anderen Menschen zusammen. Das ist
man braucht immer beides.
Man braucht beides, absolut, Horizont. Genau.
Man kann, glaube ich, auf deine Geschichte schon sagen, dass du aus der gewissen Enge in Deutschland zu leben, Walheim, Ludwigsburg, wo auch deine Schulzeit, deine Familie, deine Herkunftsfamilie ist, dass du erstmal das Weite gesucht hast, sage ich mal so buchstäblich. Du bist mit der Bundeswehr nach Großbritannien. Du hast eine Ausbildung vorher gemacht als Koch.
Ja, ich habe hier in Stuttgart beim Herrn Steib, habe ich in der alten Kanzlei Koch gelernt. Oh, das war harte, harte Zeit. Und der Adolf Salzer war mein Küchenchef. Oh, das war eine, also da war die Lehre noch anders, denke ich.
Muss man sagen, für die, die es nicht wissen, ist in Stuttgart eine gute Adresse. Ja, war, glaube ich, hat zumindest einen sehr guten Klang. So in der Stadtmitte, direkt bei der Stiftskirche.
Genau, die alte Kanzlei, ja. Ja, und dann war natürlich die Überlegung, die Bundeswehr, das war so mein Papa seine Idee, da Busch gut aufgehoben. Er hatte so Verknüpfungen mit der Marine und ich wollte zum Heer und bin dann bei den Panzern gelandet, Leopard 2. Und da hat man halt festgestellt, dass ich fließend Englisch sprach, weil wir hatten als Kinder, also wir haben ja in Walheim gewohnt und meine Eltern hatten so große Einliegerwohnungen unterm Haus und da hatten wir immer amerikanische Soldaten. Die bei uns wir haben die Wohnungen an amerikanischen Soldaten vermietet und da bin ich dann mit denen immer rumgezogen. die haben mich mitgenommen. Da hat man dann halt auch Englisch gelernt, weil die sprachen natürlich kein Deutsch. Und so bin ich dann beim Bund angekommen und der spricht ja fließend Englisch. Und dann schicken wir den nach England, nach Castle Martin, wo die Leopard 2 Panzer, also mit Live Rounds, mit richtiger, echter Munition trainiert wurden oder wo man da trainiert hat. Und da habe ich dann meine Zeit verbracht. Und danach, ja, habe ich ja Hoteltourismus.
Um das schnell zu machen, genau, du hast Hotelmanagement.
Hoteltourismus studiert und dann los in die Welt.
Du warst überall.
Ich bin erst nach London, habe im Savoy Hotel in London so eine Ausbildung gemacht, eine Management Training. Und dann von London, vom Savoy, das war auch eine Edeladresse, Edelhotel, 5-Sterne-Deluxe in London. Und da bin ich dann nach Hongkong, Singapur, Thailand, Indonesien, China, Ägypten, Dubai, Abu Dhabi, überall. Also das war eine ganze Rundreise. Also immer im Hotel halt, im Hotelmanagement.
Hauptsache weit weg von Deutschland?
Singapur, ja. Ja. Also nicht Hauptsache weit weg. Das war halt einfach so, das hat sich so ergeben. Ich hab jetzt nicht versucht, aus Deutschland zu fliehen. Das war nie meine Intention oder der Beweggrund, wegzurennen. Weil bin oft hergekommen, habe die Familie besucht und die Mutti getroffen und die Onkel und die Tanten und die Oma und Opa und alles, aber halt nicht so oft, man kommt halt.
Aber du warst so in Edeladressen unterwegs, das kann man schon sagen, was die Hotels angeht und hast auch ganz gut verdient und ganz gut gelebt.
Ja, also ich war selbstverliebt, ich war ein junger Kerl, es war halt so mein, ich sage ja, diese ganze Geschichte mit wer ich war, das ist irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, weil dann ist ja Leben, man will leben, man will was erreichen, man will was tun. Und dann war ich halt in dieser 5-Sterne-Hotel-Umfeld, in diesem Umfeld drin. Und da geht es halt um diese ganzen weltlichen Güter, um das Sein, das, was man darstellt, was man ist. Ja. Und das natürlich, das macht schon süchtig irgendwie.
Die Rolex.
Klar, Rolex, goldene Air Max, Mr. Cool und dann in den Nachtclubs rumhängen. I used to say, ich habe immer gesagt, I work hard and I play hard.
Okay.
Und also ich arbeite hart, spiele hart und ich war sehr zielorientiert. Also der Zweck heiligt die Mittel, war so mein Management-Credo. Unterm Strich, es muss die Profit-Line muss stimmen, der Gross Operating Profit muss stimmen und wer da damit, und wenn einfach nicht reinpasst, dann passt er halt nicht rein. Ne? Da müssen wir mal gucken, dass das, und das war, so hab ich gelebt.
Wir haben das Bild vor Augen, ist fast ein bisschen klischee-mäßig.
Und ja, so, ist ganz klar, nee, echt.
So ein bisschen eine Playboy-Existenz.
Ja, also es ist einfach viel Arbeit, so ein Yuppie. Ja, genau.
In den Big Cities.
Partys, Freunde und Kumpels und losziehen.
Dann gab es eine Zäsur. Du bist krank geworden, kamst ins Krankenhaus, musstet operiert werden an eine Mandeloperation.
Ja, man hat
eigentlich Standard, ne?
Man hat festgestellt, dass die Mandeln eigentlich nicht mehr, die sollten raus und dass das mein ganzes System praktisch vergiftet. Das war
jedem Zweiten so eigentlich.
Ja, genau. Und dann hat man die halt entfernt und ich hatte Blutungen nach der Operation und die waren so stark, ich habe das gar nicht mitgekriegt, ich habe das Blut geschluckt. Also viel. Zu dem Punkt, wo es mir schwummerig wurde. Also ich bin fast bewusstlos geworden aus Blutarmut und habe dann den Notarzt angerufen und hat mich sofort abgeholt im Krankenwagen und hat dann festgestellt, dass ich hatte auch einen richtig dicken Bauch, dass ich sehr viel Blut geschluckt habe nachts. Also Reflex, man schluckt es, es läuft ja hinten runter, ja. Nase, also hinten Rachen runter, man merkt das eigentlich gar nicht. Und dann hat man die Wunde natürlich verödet, das ist sehr schmerzhaft und dann war ich da auf der Intensivstation, Bluttransfusionen.
Wie alt warst du da?
Also auf 26, 27, 28. Ja, und dann war ich aber wirklich rock bottom, sagt man, ganz unten. In meinem, also ich habe das Ende der Welt Gefühl. Und dann habe ich dann, ja, das war, ja, und dann habe ich, war wirklich out. Und dann habe ich nach was zu lesen gesucht, was zum Lesen gesucht in dem Zimmer. Ich hatte meine Bücher und Magazine alle schon durch und dann habe ich diese Bibel gefunden. Eine Gideon-Bibel.
Die lag im Nachttisch, ne?
Die war im Krankenhaus.
In Hotels gibt es diese Gideon-Bibeln.
Genau, es ist, ja, die sind oft.
Und hast du gedacht, ich lese da mal, wenn ich meine anderen Magazines schon durch habe?
Also ich weiß noch heute, ich habe die Schublade aufgezogen und dann habe ich gesagt, nee, so einen Schwachsinn liest du nicht. Und dann habe ich mir gesagt, weißt du was, lese es doch einfach. Das war so meine Überlegung. Dann kann ich wenigstens mal sagen, du hast es gelesen.
Kennen viele, dass du im Hotel bist und du siehst, du machst die Schublade auf, da liegt so eine Bibel drin, meistens unberührt oder wenig belesen, aber du hast drin gelesen.
Ja, genau.
Und dann, was hat das verändert?
Also ich habe dann auch natürlich, die Gideon-Bibel ist nicht vollständig, Altes Testament, da ist Psalme, Sprüche und so weiter und das Hohelied und so drin. Und dann habe ich den Psalm 51 entdeckt. wo der König David er fällt auf seine Knie und bittet Gott um Vergebung für seine Sünden. Und dann, wenn man das nachforscht, da gibt es ja dann so Side Notes in den Bibeln, dass er hier von Gott die Vergebung sucht, nachdem er eine Frau, also sich genommen hatte, die hat er gesehen beim Baden, hat er verlangt, seine Diener haben sie gebracht, die Bathsheba, und hat sie dann besessen, also praktisch, er hat mit ihr geschlafen und sie ist schwanger geworden, aber sie hatte einen Ehemann, der Uriah. Mhm. Und das war natürlich ein Offizier oder ein Soldat im König David seiner Armee. Jetzt muss er natürlich einen Weg finden, da irgendwo rauszukommen. Also hat er erstmal gesagt, komm zurück, Uriah, mach Heimaturlaub und verbring Zeit mit deiner Frau.
Und dann, wir kürzen die Geschichte ein bisschen ab. Er hat ihn dann in die erste Reihe gestellt, quasi umbringen lassen. Hat dafür gesorgt, dass er stirbt.
Er hat den Generälen gesagt, lasst ihn stehen, wenn die Schlacht tobt, zieht euch zurück, dass er stirbt, dass er fällt.
Hat also, ich sag mal so, er hat Ehebruch begangen und einen
gelogen.
Mord inszeniert. Eine Tötung veranlasst, sagen wir mal so. Mhm. Und dann ist ihm irgendwann bewusst geworden, was er da gemacht hat. Mhm. Und dann hat er dieses Gebet, diesen Psalm gesprochen. Genau. Den liest du jetzt im Krankenhaus.
Den lese ich im Krankenhaus.
Und was macht das mit dir?
Also ich habe mir einfach, das hat mit mir was angestoßen, weil ich habe einfach gesehen, wie ich lebe, mein Leben, wie ich manage, was ich einfach nicht gnadenlos, aber ich musste Ziele erreichen. Und da waren die Mittel einfach am Ende vom Tag. Natürlich, da bringt man niemand um oder irgendwas, aber manchmal schon nicht gerecht, nicht fair und hart an den Menschen. Und meine Einstellung gegenüber anderen, wie wenig mir die eigentlich wert waren. Das waren einfach Menschen, die gearbeitet haben oder die was erreichen mussten. Und wenn sie es nicht erreicht haben, dann gab es da einen kurzen Prozess. Und habe ich das gesehen und habe ich gesagt, wie ich lebe, wie ich in die Clubs gehe, wie ich auch Frauen sehe und so. Das für mich das Ganze, mein ganzes Leben, dieses Yuppie, Dasein, das kam mir auf einmal so richtig billig vor und schlecht. Das hat mich richtig überführt, als ich das gelesen habe. Und da habe ich gedacht, Mensch, ey, ich muss irgendwas tun hier. Das kann nicht so, ich bin kein gerechter Mensch. Ich denke immer, ich bin okay, ich bin ein guter Kerl. Aber da habe ich gemerkt, ich bin eigentlich kein guter Kerl.
So, Kai, jetzt reden wir. Wir haben über deinen Großvater gesprochen. Mhm. Einer der größten Massenmörder der Geschichte. Mhm, dann erzählst du von deinem Leben und davon, dass du ein bisschen ein Playboy warst und so und kein guter Kerl, sagst du. Und du liest von König David in der Bibel, der auch Schuld auf sich geladen hat. Mhm. Aber die Kategorien sind ja völlig andere. Also, dass dein Großvater ein Sünder ist, wenn man mal so diesen Begriff nehmen will, so aus der christlichen Tradition, das ist allen offensichtlich. Mhm. Dass du einer bist, da wird man sagen, ja okay, cool, ja, das sind jetzt viele. Mhm. Und der König David ist so eine historische Gestalt. Mhm. Okay, aber was du jetzt beschreibst, ist ja irgendwie, das verbindet alle miteinander.
Mhm. Also das Verständnis für mich, also das Wort Sünde, wenn man jetzt mal das Wort einfach mal aufgreifen, das griechische Wort hier ist Hamateo. Und das bedeutet das Ziel verfehlen. Das heißt, ich verfehle das Ziel mit Gott, egal was das ist.
Das Ziel deines Lebens,
genau,
das Ziel des Menschseins.
Des moralischen Standards, den Gott hat. Und das heißt, wir verfehlen alle das Ziel, wenn wir ehrlich sind. Jeder Mensch, der wirklich in sich geht und sagt, ich treffe es auch nicht. Und das hat mich getroffen, wo ich sage, Mensch, ich verfehle das Ziel mit Gott. Was ich hier lese, wenn David fleht in Psalm 51, wer den mal liest, den Psalm, der bricht einem das Herzen. Und hier fleht er, der König selber, der Größte, der Chef von allen, fleht auf seinen Knien. Und dann habe ich mir das hat mir einfach das Herz gebrochen, weil ich habe gemerkt, ich verfehle das Ziel jeden Tag. In kleineren oder größeren Mengen oder Einheiten. Ja.
War so deine Grunderkenntnis?
Ja, und manche Ziele weiß ich ja gar nicht, weil ich mache Sachen, die sind so eingefleischt. Das kann Selbstmitleid sein, das kann Wut sein, das kann andere richten sein. Die sind so eingeflasht, dass ich es gar nicht mehr merke. Ich nehme es gar nicht wahr, dass das eine Zielverfehlung ist.
Kai, zu diesem Podcast gehört eine Rubrik, die heißt Hoffnungslose. Vor dir steht ein Glas.
Okay.
Und ich bitte dich mal, ein Los zu ziehen und vorzulesen, was draufsteht. Nimm einfach eines raus, egal welche Farbe, mach es auf und darauf findest du irgendeinen Spruch. Das kann ein Spruch unterschiedlichster Art sein. Lies mal vor und kommentiere ihn.
Der Mensch ist zur Hoffnung der Unsterblichkeit gebildet. Johann Gottfried von Herder. Mhm. Guter, guter Spruch, ja. Zur Hoffnung, ja, Gott hat uns geschaffen mit dieser Hoffnung. Und es ist ja im Johannes, also im Römerbrief, Kapitel 1, ist es ja ganz klar beschrieben, wie wir Gott erkennen können, sogar in der Schöpfung, überall, starrte uns an und sagt, kommt.
Der und Mensch ist zur Hoffnung berufen, genau, richtig. Würdest du sagen?
Ja, zur Hoffnung der Unsterblichkeit. Wir wurden geschaffen von Gott, um unsterblich zu sein. Und eigentlich ist ja jeder Mensch unsterblich. Das ist wichtig zu verstehen, denke ich, dass wir alle unsterblich sind. Die Frage ist, wo verbringen wir die Ewigkeit? Punkt.
Sag mal, wenn du das jetzt so sagst, wenn wir nochmal zurückkommen auf deine Familiengeschichte, dein Großvater, glaubst du, dass du ihn wiedersehen wirst?
Okay, das ist eine gute Frage und ich richte nicht, ich kann niemand richten, weil ich weiß nicht, was zwischen einem Menschen und Gott passiert. Also wirklich diese Jesus zu erkennen, was er gemacht hat, die Wahrheit über den Kreuztod, was er gewirkt hat durch die Auferstehung. Johannes 3,16, er gab seinen einzig geborenen Sohn, dass alle, die ihn glauben...
Das ist jetzt eine Bibelstelle, auf die du verweist.
Genau, Johannes 3,16, dass alle, die ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ob er das wirklich so verstanden hat in diesen letzten Minuten oder Stunden oder Tagen seines Lebens, ich weiß nicht, was er wirklich wusste. Aus seinem Buch kommt es nicht rüber.
Dein Großvater wurde 1947 zum Tode verurteilt und gehängt in Auschwitz, an dem Ort, wo er auch die Verbrechen begangen
hat.
Genau,
richtig, ja.
Ja, es bleibt offen, das verstehe ich. Würde ich im Übrigen auch so sagen, kein Mensch kann über einen anderen Menschen urteilen.
Nein.
Weil wir nicht wissen, was im Herzen ist.
Genau, richtig, ja.
Das können wir auch getrost, ich sag mal jetzt, Gott überlassen. Versöhnung ist aber ein wichtiges Stichwort. Du bist auch vielen Holocaust-Überlebenden begegnet. Du gehst an Schulen und sprichst über deine Familie, über die Geschichte, darüber, was Ideologien aus einem Menschen machen können, wie Menschen unwürdig gelebt werden kann. Und ja, was erlebst du dabei? Zeigt es Früchte?
Also erstmal zurückzugehen, wichtig ist einfach Vergebung, Versöhnung. Da gehört dazu, dass man auch zu einem gewissen Grade eine Schuld eingesteht oder dass etwas nicht richtig war. Ja, das ist grundlegend. Und wenn ich zu Schulen gehe oder und da unterspreche über meinen Glauben, auch über diesen Holocaust und was mein Familienlegacy, mein Familienhintergrund ist, dann versuche ich immer hervorzustellen, was ist da wirklich passiert. Das ist keine Lüge.
Nichts beschönigen.
Nichts beschönigen, ganz klar keine sagen, so ist es.
Ne?
Ja, und das ganz Interessante ist ja, dass der Haupttäter hat das aufgeschrieben. Ich meine, ich hatte da jetzt in den Kinos, wo ich in Freuden in Freiburg war und habe dort auch zwei die beiden Filme kommentiert. Da waren auch Leute da von der AfD. Und ich muss sagen, ich bin auf die ganz offen zu. Ich habe jetzt keinen Hass in meinem Herzen und stempel irgendjemand ab. Aber es gibt halt gewisse Tatsachen. Und wenn man offen ist, man ist am Ende noch Mensch. Natürlich gibt es auch Menschen, die sind so verbohrt. Da kann man sagen, was man will. Das ist, dann gibt es auch keinen Dialog. Aber das ganz offen zu besprechen, auch mit Respekt zu besprechen. Und ich sage immer, die Gnade, die mir Gott erwiesen hat, diese Gnade, diese Vergebung für mich, was ich gemacht habe als Mensch, das will ich weitergeben an andere. Und dann die Versöhnung ist einfach zu sagen, da wurden Fehler gemacht, Leute. Und sagt mein Großvater Rudolf Höss, er hat das ja aufgeschrieben. Und diese handschriftlichen, das sind ja so ein Stapel in der Kiste drin, vergilbte Seiten, die er geschrieben hat. Ich habe auch seine Briefe und das ist dieselbe Handschrift. Und er ist der Hauptzeuge und gleichzeitig der Haupttäter, einer der... Man kann es nachlesen.
Man muss den Tatsachen ins Auge sehen.
Also ich lese in Schulen kleine Auszüge von seinem Buch vor, der Kommandant von Auschwitz, wo eine Frau, eine Jüdin, 30 Jahre, sagt, die war schön, er holt sie aus dem Keller, er läuft hinterher, er entsichert seine Waffe, während er hinterherläuft. Er begleitet sie bis zu der Grube und dann schießt er von hinten in den Kopf, weil sie Jüdin war. Und da habe ich gesehen in den Schulen, wenn ich da spreche, dann laufen den jungen Menschen die Tränen die Backe hinunter. Herunter. Das ist einfach, das können wir, das muss man erstmal verarbeiten. Ja. Ich bin kein Softie. Ja. Ich war beim Militär. Ich würde sagen, ich bin eigentlich kein Weichei oder was, aber da kommen mir die Tränen. Das ist wider aller Menschlichkeit. Und jeder Mensch hat Kinder, hat eine Oma, eine Opa, eine Mutter, einen Vater. Und wenn man sich da mal annähert an diese Wahrheit, diese
wo der, wie sagt man in Englisch, where the rubber meets the road, wo der Gummi die Straße berührt am Reifen. Das ist, wo es zählt. Mhm. Und wer da drauf runtergeht und das sieht, der kann nur sagen, wow, da müssen wir weg. Das darf nicht passieren. Das kann nicht mehr passieren. Mhm. Ja? Natürlich gibt es bestimmte Sachen, die sind wichtig. Auch, dass man Regeln hat in dem Land und die eingehalten werden, ja? Um Menschen zu schützen. Das ist alles wichtig. Aber am Ende vom Tag kommt doch die Menschlichkeit. Ja, und da ist einfach, wo wir anfangen müssen wieder. Und den Deutschen wurden ja auch viel Menschlichkeit geschenkt nach dem Krieg. Nach dem Ersten Weltkrieg nicht. Aber im Zweiten Weltkrieg, wenn man sich überlegt, man hat versucht, ja, natürlich gibt es da auch Motive, ganz klar.
Ja, aber wir auch, haben. Du hast es ja selber erlebt, ja, die Amerikaner, die bei euch gewohnt haben.
Ja. Ja, und ich habe Juden, ich war auf einer Freizeit in Frankreich mit 250 Special Forces, American Special Force, Spezialeinheiten. Und die haben mich eingeladen zu predigen, also eine kurze Predigt zu geben, eine Devotional, und dann mein Zeugnis zu geben.
Kurze Geschichte.
Genau, erzählen. Und dann habe ich erzählt, wer ich bin. Und dann steht einer hinten auf und läuft runter zum Rednerpult. Und der war, ich denke, so 2,30 Meter, so ein Bär. Und kommt schnurstracks auf mich zu. Und ich habe gedacht, was habe ich gesagt? Habe ich was falsch gehauen? Haut er mich jetzt um oder irgendwas? Und dann nimmt er mich in den Arm, schlägt seine Arme um mich, zieht mich an sich ran und spricht mir ins Ohr, flüstert mir ins Ohr, hey, Brother, I love you. Bruder, ich hab dich lieb. Meine ganze Familie wurde in Auschwitz ermordet. Ich vergeb dir. Wow. Ja? Mhm. Und wenn du sowas hörst, wenn dich das trifft, ja, wenn du, und dann merkst du, wir sind doch alle Menschen, wir haben doch alle ein Herz. Aber wie gesagt, das mache ich auch in Schulen. Ich versuche zu erzählen über Ideologien, die menschenverachtend sind. Der Soziodarwinismus, wo man irgendwelche Lehren und Theorien nimmt und dann sagt, die wenden wir jetzt auf den Menschen an. Das gibt schwächere Rassen, die können wir einfach hinwegfegen, weil die nicht auf unserer Stufe stehen. Wow.
Im Grunde Sozialdarwinismus ist im Grunde die Evolution, der stärkste gewinnt, auf Menschen angewandt.
Auf den Menschen angewandt, gnadenlos angewandt.
Dass es bessere und schlechtere Menschen gäbe.
Genau, minder unterentwickelter, die kann man einfach wegfegen.
Und diese Ideologien sind eben... ja, nach wie vor leider lebendig und vital. Und das zu identifizieren und den Tatsachen ins Auge zu sehen, damit Menschlichkeit Raum gewinnt und irgendwann und manchmal auch Versöhnung lebbar wird, darauf kommt es an. Ja, so. Kai, ich will dir gerne zum Schluss dieses Gesprächs noch drei Satzanfänge geben.
Okay, here we go.
Und ich bitte dich, die zu vollenden. Mm. Der erste Satz.
I try my best. Ich versuche mein Bestes.
Ja, genau. Wenn ich meinem Großvater einmal im Jenseits begegnen sollte, dann werde ich.
Oh. Dann werde ich ein langes Gespräch mit ihm führen wollen, wie er überhaupt sich so verändern konnte, wie er als Kind, wie er geboren wurde. Und dann, als Kinder sind ja anders, wie er sich so verändern konnte und am Ende sowas durchziehen konnte. Ja, das wäre so, würde ich gerne mit ihm besprechen, wenn ich ihn in der Ewigkeit treffe, ja. Mhm.
Ich würde gern zuhören.
Ja,
glaube ich. Wenn ich mein Leben bedenke, dann bin ich besonders dankbar für?
Also ich bin einfach dankbar für das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Dass er diese Schmach, er der Sohn Gottes, der Mitschöpfer des Universums, hat es erlaubt, seinen Geschöpfen erlaubt, ihn ans Kreuz zu nageln.
Das bedeutet und, sehr viel.
Ne, und er sagt noch, Glaube. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wow. Und dass diese Gnade mir zuteil wird, ja, das ist einfach etwas, was ist unbeschreiblich. Das hat mein Leben verändert, da bin ich einfach dankbar. Ich kann nur sagen, thank you so much. Ja.
Letzter Satz. Wer mit der Last seiner Geschichte kämpft, dem will ich sagen.
Ja, kämpfe weiter und versuch daraus zu lernen. Und nicht nur lernen intellektuell, aber versuch das, was du lernst, was er dein Herz zeigt und in meinem Fall, was der Gott zeigt, das anzuwenden und anderen Menschen weiterzugeben. Weil jeder hat irgendwie eine Last aus der Vergangenheit, ob das jetzt ein Nazi-Großvater ist oder irgendein missratener Onkel oder Großvater oder jemand, der im Gefängnis sitzt. Leute, er hat es am Kreuz bezahlt. Ihr müsst nicht, ihr könnt es geben, weggeben. Das wäre so mein, ja.
Kai, vielen Dank, dass du zu Gast bist bei Hoffnungsmensch. Ich wünsche dir alles Gute.
Nein, Gottes danke, Segen. Danke, dass ich da sein konnte oder durfte. Ja. Mhm.
Und dass dich diese Hoffnung weiterträgt.
Ja.
Und genau das wünsche ich euch auch, dass ihr eine Hoffnung im Herzen habt, die euch trägt und den Sinn für das Menschliche, das, was uns zu Menschen macht, nie vergesst. und dass er ideologiekritisch bleibt. Das ist wahrscheinlich auch etwas, was wir aus dieser Folge mitnehmen können. Alles Gute euch, behaltet ein Stück Himmel im Herzen und damit viel Freude beim Weltverändern.